DW Menschen und Märkte.
Bei den amerikanischen Landwirten und am Kapitalmarkt wächst die Sorge vor einem Handelskrieg mit China. Der Neuerwerb Monsanto macht dem deutschen Bayer-Konzern weiter zu schaffen und Deutschland diskutiert, wie es am besten Anreize setzt, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Das sind unsere Themen heute. Mein Name ist Insa Wrede. Schon am Freitag hatte US-Präsident Trump die nächste Runde im Handelskonflikt mit China eingeleitet, indem er die Strafzölle auf Importe aus China erhöht hat. Während des vergangenen Jahres hatte China auf solche Maßnahmen immer innerhalb weniger Stunden reagiert. Diesmal ließ man sich Zeit. Erst am Montag, als in China der Abend anbrach, also 3 Tage verzögert, verkündete Peking den Gegenschlag. Der US-Kapitalmarkt reagierte dagegen schnell. Martin Ganselmeier.
Es war das Top-Thema der Nachrichtensendungen in den USA, der sich hochschaukelnde Handelskonflikt mit China. Das war der schlimmste Tag an der Börse seit 4 Monaten, begann Anchorman Lester Holt die Abendnachrichten im Sender NBC.
Today the worst day in the markets in 4 months. The Dow plunging more than 600 points.
Um mehr als 600 Punkte stürzte der Dow Jones Index an der Wall Street ab. Es sei vor allem die Unsicherheit, die den Märkten zu schaffen mache, meinten Wirtschaftsexperten. Dass China die Warnung Trumps vor Vergeltungszöllen ignoriert und ebenfalls nicht nachgeben will, schürt Ängste vor einem längeren Handelskonflikt. Obwohl Trump die Aktienkurse gerne als Beleg seiner erfolgreichen Politik anführt, gab sich der US-Präsident weiter zuversichtlich. Amerika sitze am längeren Hebel.
This is a very
Das ist ein sehr positiver Schritt und ich liebe die Position, in der wir uns befinden. Es kann etwas Vergeltung geben, aber im Vergleich zu uns kann das nichts Substanzielles sein. Das sehen Amerikas Farmer anders. Lange hatten sie Verständnis dafür, dass Trump die unfairen Handelspraktiken Chinas attackiert. Bis vor kurzem schenkten sie den Beteuerungen der Regierung Glauben, man stehe kurz vor einer Einigung mit China. Doch die scheint nun weiter entfernt denn je. Die Silos der Farmer im Mittleren Westen sind immer noch prall gefüllt mit Sojabohnen, die eigentlich nach China verkauft werden sollten. Der Vorsitzende der Sojabohnenvereinigung, der Farmer John Heisdorfer aus Iowa, beklagte, die Stimmung unter den Farmern werde von Tag zu Tag schlechter. Unsere Geduld schwindet und unsere Finanzen leiden. Der Sojabohnenfarmer John Boyd aus Illinois warf Trump im Sender CNN vor, der Präsident macht seine Spielchen mit China, während Amerikas Farmer darunter leiden. Ehrlich gesagt wundere ich mich, weshalb sich nicht mehr Farmer im Mittleren Westen empören. Die Farmer sind eine wichtige Wählergruppe, die 2016 mehrheitlich für Trump stimmte. Auch deshalb kündigte Trump Entschädigungsprogramme für die Farmer an. Das Geld dafür habe sein Finanzminister dank der Milliarden durch Zölle auf Produkte made in China. Von diesen Milliarden geht ein kleiner Anteil an unsere Farmer, denn Chinas Vergeltungsmaßnahmen richten sich wahrscheinlich gegen unsere Farmer. Dass jedoch nicht China die Zölle zahlt, sondern die US-Verbraucher in Form höherer Preise für Produkte aus China, darauf weisen Wirtschaftsexperten seit Tagen hin. Auch Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow musste zugeben, bei einem längeren Handelskonflikt würden letztlich beide Seiten zahlen.
Both sides will pay. Both sides will pay in these things.
Trump schickte unterdessen unterschiedliche Signale an China. Noch habe er nicht entschieden, ob er in einer nächsten Stufe weitere Zölle auf dann fast alle Produkte aus China einführe. Eher hoffnungsvoll klang seine Ankündigung, er werde sich Ende Juni am Rande des G20-Gipfels in Japan mit Chinas Präsidenten treffen. Dies werde wahrscheinlich ein sehr ergiebiges Treffen, versprach Trump.
Ist Glyphosat gefährlich oder nicht? Das ist hier die Frage. Für Pflanzen in jedem Fall, denn wo Glyphosat ausgebracht wird, wächst kein Gras mehr, auch kein Kraut, kein Strauch oder Moos. Dieses vermeintliche Wunder-Unkrautvernichtungsmittel wurde vor rund 45 Jahren vom US-Konzern Monsanto entwickelt. Heute steht es im Verdacht, beim Menschen Krebs zu erregen. 2-mal hatte Monsanto vor US-Gerichten bereits verloren, nun wurde die 3. Klage entschieden. Und das bekommt auch der deutsche Bayer-Konzern zu spüren, der im vergangenen Sommer Monsanto übernommen hat. Markus Schuler.
Die Summe ist gewaltig in den USA, aber durchaus üblich. Umgerechnet 1,78 Milliarden Euro soll die Bayer-Tochter Monsanto an Strafschadenersatz zahlen. Damit soll im US-Recht ein Täter bestraft und davon abgehalten werden, eine Tat zu wiederholen. Hinzu kommen nochmals 55 Millionen Dollar als Schadenersatz für das Paar, deren Rechtsanwalt Brad Wiesner sagt:
Monsanto keeps denying that it causes cancer.
Monsanto leugnet weiter, dass das Mittel Krebs verursacht. Diese zwei rechtschaffenen Menschen sind Opfer dieser Annahme geworden. Das geht so lange, bis endlich Monsanto bzw. Bayer Verantwortung für ihr Produkt übernehmen. Geklagt hatte ein Rentner-Ehepaar aus Livermore, einer Kleinstadt 70 Kilometer östlich von San Francisco. Er ist 76, sie 74. Beide waren in den vergangenen Jahren mehrfach an Krebs erkrankt, erzählt Rechtsanwalt Michael Miller. 1982 haben sich die beiden ein Haus gekauft und wollten vor der Garageneinfahrt das Unkraut fernhalten. Sie haben Roundup versprüht. Später haben sie weitere Immobilien gekauft. Niemand hat ihnen gesagt, dass das gefährlich ist. Sie haben die TV-Werbung gesehen und gedacht, sie könnten der Firma vertrauen. Das Paar ist nach Darstellung seiner Anwälte am sogenannten Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt, einer bösartigen Krebsform des lymphatischen Systems. Alva hatte Non-Hodgkin-Lymphome im Jahr 2011, sie haben aber weitergesprüht. Bei Alberta traten 2015 im Gehirn Non-Hodgkin-Lymphome auf. 2016 ist sie ein weiteres Mal daran erkrankt. Erst als sie eine Anzeige eines Rechtsanwalts sahen, wurde ihnen klar, dass es da eine Verbindung zwischen Non-Hodgkin und Roundup gibt. Alberta braucht jeden Monat Medikamente im Wert von $21.000 oder sie stirbt. Die Jury des obersten Gerichts in Oakland hatte nicht einmal zwei Tage für seine Beratungen gebraucht. Es ist bereits der dritte Schuldspruch innerhalb weniger Monate. Weitere Prozesse werden folgen. Mehr als 13.000 Klagen gegen Monsanto liegen inzwischen in den USA vor. Rechtsanwalt Brad Wiesner appellierte heute an den Bayer-Konzern in Deutschland. Das heutige Urteil hätte nicht deutlicher ausfallen können. Sie müssen ihr Verhalten ändern. Sie können so nicht weitermachen. Ich hoffe in Gottes Namen, dass ich hier nicht noch einmal in 6 Monaten oder einem Jahr mit einer anderen Person stehen muss, die ein Opfer dieses Betrugs wurde. Monsanto muss sich ändern. 3 Urteile sind gesprochen. Man sei von der Entscheidung enttäuscht, erklärte das Monsanto-Mutterunternehmen Bayer in einer Stellungnahme. Das Urteil der Jury stehe in direktem Widerspruch zu der Einschätzung der US-Umweltbehörde EPA, die erst im vergangenen Monat im Rahmen der vorläufigen Zulassungsüberprüfung veröffentlicht worden sei. Deshalb wolle man dieses Urteil anfechten. Unterstützung erhält Bayer von Juraprofessor David Levine von der Universität von Kalifornien. Levine glaubt, dass das Urteil revidiert wird. Der Strafschadenersatz in Höhe von 2 Milliarden und der Schadenersatz in Höhe von 55 Millionen Dollar stünden in keinem Verhältnis.
Gentechnisch verändertes Saatgut und Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat. Für Kritiker steht Monsanto für all das, was in der industriellen Landwirtschaft schiefläuft. Warum Bayer ein Unternehmen mit einem derart schlechten Ruf übernommen hat und das, obwohl die Glyphosat-Klagewelle in den USA bereits angerollt war, bleibt vielen ein Rätsel. Nun droht diese Übernahme Bayer das Genick zu brechen, meint Henrik Böhme.
Man muss ja nur mal den Taschenrechner in die Hand nehmen. Angenommen, jeder der Kläger der noch ausstehenden Glyphosat-Anklagen in den USA, also 13.400 an der Zahl, bekäme den gleichen Schadenersatz zugesprochen wie dem an Krebs erkrankten Paar Alva und Alberta Pilliard, nämlich jeweils umgerechnet 900 Millionen Euro. Dann käme man unterm Strich auf die unfassbare Summe von 12 Billionen Euro. Und ganz schnell wird klar, das kann der Bayer-Konzern nie im Leben bezahlen. Es wäre das Ende des Unternehmens, das Ende nach 156 Jahren wechselvoller Geschichte. Der Totengräber sitzt im US-Bundesstaat Missouri in der Nähe von St. Louis. Monsanto war bis zu seiner Übernahme durch Bayer ein börsennotiertes, eigenständiges Unternehmen. Ein Unternehmen mit zweifelhaftem Ruf und noch schlechterem Image. Das aber hielt Werner Baumann seit 3 Jahren auf dem Chefsessel in der Bayer-Zentrale in Leverkusen nicht davon ab, die Schmutzfinken von St. Louis zu kaufen. für den stolzen Preis von umgerechnet 59 Milliarden Euro. Heute ist Bayer gemeinsam mit Monsanto an der Börse nicht mal mehr 54 Milliarden Euro wert. Das brachte vor 3 Wochen die Aktionäre schon mal gehörig auf die Palme und erstmals in der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte wurde dem Vorstand eines im deutschen Aktienindex DAX notierten Konzerns die Entlastung verweigert. Werner Baumann aber ist noch immer im Amt. Der Aufsichtsrat glaubt noch immer an ihn. Kein Wunder, der Chef des Kontrollgremiums, Werner Wenning, war früher selbst 8 Jahre Bayer-Chef und Baumann ist sein Ziehkind. Blöd nur, die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Übers Wochenende wurde bekannt, dass Monsanto in Frankreich geheime Listen führte mit Namen, Telefonnummern, Privatadressen und sogar Hobbys von Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten. Damit wollte man Kritiker, wie es hieß, erziehen. Auch für Deutschland und andere Länder soll es solche Listen gegeben haben. Das alles, sagt Bayer heute, habe man nicht gewusst. Und so wird es wohl noch weitere Überraschungen geben. Es ist, wie es der Anwalt des Ehepaars Pilliot, Brent Wiesner, sagt. Bayer habe mit Monsanto 100 Jahre Korruption und wissenschaftlichen Betrug gekauft. Zu diesem Fehler sollten sie stehen. Das kann für Bayer nur eines heißen. Man muss sich mit den Klägern möglichst schnell auf Vergleiche einigen, die der Konzern finanziell gerade noch so stemmen kann. Freilich eine schwierige Aufgabe, denn die Leverkusener haben schon schwer genug, an den Kosten der Übernahme zu knabbern. Aber es gibt keine andere Lösung. Sonst ist Monsanto wirklich der Totengräber eines einst großen deutschen Weltkonzerns.
Beim Petersberger Klimadialog beraten zurzeit rund 35 Minister aus aller Welt über größere Anstrengungen beim Klimaschutz. Im Vorfeld hatten der französische Präsident Emmanuel Macron und 8 weitere Regierungschefs aus der EU gefordert, Europa solle bis 2050 CO2-neutral werden. Angela Merkel, die sich gerne als Klimakanzlerin gibt, hat darauf bedeckt reagiert.
Und deshalb schlage ich vor, dass wir im Klimakabinett eine Diskussion führen. Wie können wir dieses Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, erreichen? Und die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen? Und wenn wir dafür eine vernünftige Antwort finden, dann können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen.
Über das Wie wird in Deutschland bereits diskutiert. Alex Krämer fasst die verschiedenen Vorschläge zusammen.
Es geht um einen Anreiz, CO2 zu reduzieren. Der Ausstoß des Treibhausgases soll etwas kosten. Wer mehr davon freisetzt, spürt das dann direkt im Geldbeutel. Und wer weniger davon ausstößt, ebenfalls. Das ist der Grundgedanke, der in der Großen Koalition auf breite Zustimmung stößt, solange es so allgemein bleibt. Umstritten ist aber, wie der CO2-Preis zustande kommen soll. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze lässt zurzeit Modelle für eine Steuer auf Kohlendioxid durchrechnen. Die würde zum Beispiel Benzin und Heizöl teurer machen. Die Einnahmen aus dieser Steuer will Schulze den Bürgern größtenteils wieder zurückgeben, als sozialen Ausgleich.
Es muss in meiner Heimatstadt Münster zum Beispiel möglich sein, dass eine Krankenschwester mit ihrem nicht so neuen Auto weiterhin ganz normal in die Stadt fahren kann, weil sie wird sich kein neues Auto leisten können so schnell. Sie wird sich aber auch keine Wohnung in der Stadt nehmen können. Und deswegen müssen wir ein Modell entwickeln, was gerade kleine und mittlere Einkommen nicht zusätzlich belastet.
Denkbar ist etwa, dass im Gegenzug andere Steuern wie die Stromsteuer gesenkt werden. Oder dass es am Jahresende eine Rückzahlung für jeden Bürger gibt. So läuft es in der Schweiz, die eine Abgabe auf Brennstoffe für Heizungen erhebt. Eine neue Steuer bloß nicht, meinte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es intelligentere Methoden gibt, als einfach zu sagen, wir müssen eine Steuer erheben oder eine Steuer erhöhen.
So Kramp-Karrenbauer am Samstag vorletzter Woche. Von ihrem Stellvertreter Armin Laschet kam prompt Widerspruch.
Also ich halte das für falsch, einfach Nein zu sagen.
So Laschet, die Schweizer Variante mit der Rückzahlung am Jahresende sei doch ganz gut. Beliebter als eine CO2-Steuer ist bei der Union allerdings eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Bisher müssen nur Kraftwerke und große Industriebetriebe sogenannte Verschmutzungsrechte kaufen. Das kostet aktuell etwa 25 Euro für eine Tonne CO2. Dieser Preis schwankt aber, er bildet sich am Markt und die Zahl der ausgegebenen Zertifikate wird nach und nach verknappt. Um mit diesem Emissionshandel eine ähnliche Wirkung zu erzielen wie mit einer Steuer, müsste man weitere Bereiche mit einbeziehen: den Verkehr, die Gebäudeheizungen, die Landwirtschaft. Allerdings müssten dabei alle EU-Länder mitmachen. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer geht deshalb davon aus, dass diejenigen, die eine Ausweitung des Emissionshandels fordern, in Wirklichkeit etwas ganz anderes wollen.
Die schieben das Thema wieder auf die lange Bank. Denn alle Fachleute sind sich einig, dass das erst gehen wird nach der nächsten Reform. Und dann halt tun wir wieder jahrelang nichts.
Dass es gesamteuropäisch schwierig werden kann, weiß auch die Kanzlerin. Sie hat für die Ausweitung des Emissionshandels gerade eine Koalition der Willigen vorgeschlagen. Das würde heißen, wer will, macht mit, wer nicht, der nicht. Länger als die Einführung einer nationalen Steuer auf CO2 würde aber auch das dauern. Und die Frage eines sozialen Ausgleiches müsste ebenfalls gelöst werden.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. In der Technik war Jürgen Kuhn, mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.